Wie geht's denn eigentlich der deutschen Offshore-Industrie oder der Offshore-Branche?
Geht so, würde ich sagen. So? Also ehrlich gesagt erinnert mich das so ein bisschen an das, was wir mit der Solarindustrie schon mal gesehen haben. Deutsche Offshore-Industrie war mal Vorreiter, lief auch lange gut, aber zuletzt ist da vor allem die internationale Konkurrenz echt groß. Und es wird immer schwieriger mitzuhalten, jedenfalls, wenn man so die aktuellen Nachrichten verfolgt.
Okay, du meinst jetzt eher so beim Bau und bei den Preisen, die man anbieten kann. Mhm. Und okay. Ich habe mich jetzt tatsächlich bezogen auf ein Ereignis aus dem Juni. Da wurde eine neue Offshore-Fläche versteigert in der Nordsee. 1 Gigawatt für 180 Millionen Euro. Man liest das und denkt sich, okay, ist ja toll. Und dann forscht man ein bisschen nach und stellt fest, oh mein Gott, das ist aber deutlich weniger, als wir noch vor 2 Jahren dafür bekommen haben von den großen Energieunternehmen. Da waren es nämlich noch für eine ähnliche Fläche 2 Milliarden Euro. Dieses Mal gab es auch nur 2 Bieter. Und da habe ich so für mich die Frage gestellt, kann es sein, dass die Offshore-Industrie schon wieder in einer Krise steckt?
Ja, von 2 Milliarden auf 180 Millionen ist auf jeden Fall heftig. Krise, es wäre ziemlich schlimm oder schade, weil eigentlich ist es eine Zukunftsbranche und es gibt viele Firmen und Arbeitsplätze in Deutschland. Aber tatsächlich sagt auch die Stiftung Offshore, die Auktion ist ein unmissverständliches Warnsignal.
Genau. Was läuft da schief? Wieso kränkelt die Branche nicht nur in Deutschland? Das stellt man dann nämlich auch relativ schnell fest. Das sieht in anderen Teilen Europas nicht so viel besser aus. Was muss denn besser werden, damit es wieder läuft? Das war ja auch immer so ein Vorzeigeprojekt. Darüber können wir heute sprechen, hier im Klimalabor mit der Geschäftsführerin der Stiftung Offshore. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Carina Würz.
Ja, hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Gruß nach Berlin.
Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Aber bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, vielen Dank. Carina Würz, sind Sie so nett und erklären uns einmal, wie es sein kann, dass innerhalb von 2 Jahren der Preis für so eine Offshore-Fläche von mehr als oder von 2 Milliarden Euro auf 180 Millionen Euro fällt, also auf ein Zehntel. Wie ist das möglich?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist das, was wir alle erlebt haben seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist die Inflation. Die Offshore-Windenergie ist sehr stahlbaulastig und gerade im Stahlsegment hatten wir die höchsten Inflationsraten, also noch deutlich höher als der allgemeine Verbraucherpreisindex. Wir haben dort Inflationsraten gesehen. Also wir sind jetzt bei ungefähr 40% mehr Kosten im Stahlbaubereich okay. als vor Beginn des Ukraine-Krieges. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass 2023, als diese hohen Ausschreibungserlöse erzielt worden sind, auch mit ganz anderen Strompreiskurven gerechnet wurde. Kurven, weil das sozusagen Strompreisprognosen in die Zukunft sind. Und da ging man einfach davon aus, dass die hohen Strompreise, die auch induziert waren durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, noch länger halten würden. Das taten sie nicht. Im Gegenteil, wir sehen jetzt gerade auch durch den Solarboom, dass
die Strompreise sinken.
Die Strompreise tatsächlich an immer mehr Stunden im Jahr sinken, sehr niedrig sind oder sogar negativ werden. Und das muss natürlich einfaktoriert werden.
Und das ist für die Unternehmen, die für diese Ausschreibungsflächen bieten, heißt das dann, okay, ich habe höhere Ausgaben bei gleichzeitig niedrigeren Einnahmen, dann biete ich erst gar nicht mehr oder biete nicht mehr so viel wie früher.
Das ist definitiv eine Konklusion daraus. Es gab ja deutlich weniger Bieterinteresse. Und es gibt noch einen dritten Faktor, der damit reinspielt. Und zwar gehen wir als Stiftung davon aus, dass man 2023 nicht nur mit höheren Strompreisen gerechnet hat, sondern auch mit eigentlich erstmal per se geringeren Investitionskosten. Nicht so sehr um die Inflation bereinigt, sondern um da gab es wohl noch die Annahme, dass man sehr viel stärker auf chinesische Komponentenimporte zurückgreifen könnte. Und wir haben dazu eine Studie gemacht, die ist auch auf unserer Internetseite verfügbar. Da haben wir mal nachvollzogen, wie damals wohl gerechnet worden ist, wie man zu diesen hohen Ausschreibungserlösen gekommen ist. Und das waren halt in der Tat die Faktoren. Man ging von hohen Strompreisen aus, die wir ja eigentlich auch nicht wollen. Man ging von deutlich geringeren Investitionskosten aus, so ungefähr minus 30% im Vergleich zu dem, was eigentlich so marktgängig ist. Und das erreicht man auf keinen anderen Weg als über den Rückgriff auf chinesische Anbieter. Und das ist natürlich industriepolitisch auch ein Problem. Und da hat sich seitdem teilweise der Wind gedreht und das ist sicherlich auch in der Branche angekommen.
Dann lassen Sie uns doch mal eins nach dem anderen anschauen, weil das sind ja alles dann Faktoren, die nicht unmittelbar etwas mit der deutschen Offshore-Industrie zu tun haben. Oder sehen Sie da auch größere Herausforderungen?
Wir haben nach wie vor in Deutschland ein ganz spezifisches Problem, über das wir auch vor 2 Jahren schon gesprochen haben, und zwar den Mangel an schwerlastfähigen Seehafenflächen, der die Logistik verteuert. Aber das ist ein deutsches Thema. Ansonsten sind die beiden eben genannten makroökonomischen Themen durchaus europäisch, europaweit zu beobachten.
Das heißt aber, niedrige Strompreise, die wollen wir ja eigentlich gerne. Die wollen zumindest alle gerne.
Ich
Alle.
hätte die gerne.
Wir hätten die gerne. Die meisten deutschen Unternehmen hätten die gerne. Daran irgendwie zu drehen, wäre ja Quatsch. Die Frage ist, will man eigentlich doch mehr Komponenten aus China? Das ist ja ein interessanter Punkt, den Sie da angesprochen haben.
Ja, die Frage muss man sich stellen und die Diskussion muss man führen. Die wird auch im Moment geführt, zumindest was die Turbinen angeht. Was die Fundamente angeht, wird die Diskussion leider im Moment noch gar nicht geführt auf politischer Ebene. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Aber was die Turbinen angeht, da gibt es explizit einen chinesischen Hersteller, Mingyang heißt der, der gerne in Europa Fuß fassen würde und das bislang noch nicht so richtig geschafft hat. Es war auch in der Presse, dass einer der siegreichen Bieter aus dem Jahr 2023 öffentlich gemacht hat, dass sie vorhaben, mit Mingyang zu bauen. Das ist Luxcara. Das rechne ich Ihnen auch hoch an, dass Sie das öffentlich gemacht haben und die Diskussion damit tatsächlich in die Öffentlichkeit und in die Politik geholt haben. Das machen andere nicht.
Das Ergebnis dieses Öffentlichmachens war jetzt aber zumindest zuletzt, dass die Bundesregierung, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, überlegt, ob man die Verwendung dieser Turbinen, dieser chinesischen Turbinen verbietet, weil man Angst hat vor Sabotage und Spionage.
Das ist richtig. So oder so hätte es an dieser Stelle allerdings eine Erlaubnis der Bundesregierung erforderlich gemacht. Man hätte jetzt nicht einfach so chinesische Anbieter wählen können. Aber es ist halt in der Tat so, dass die Auswirkungen auf die Sicherheit unseres Kraftwerksparks noch nicht vollumfänglich erfasst sind. Und das liegt daran, sämtliche elektronischen Komponenten, die ferngesteuert werden, die über eine Fernwartung verfügen, können theoretisch durch den Hersteller abgeschaltet werden. Und das betrifft halt nicht nur Ihren Computer, oder Ihr Handy, sondern tatsächlich auch Windturbinen oder auch Konverter.
Lassen Sie uns da noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es ist nicht für alle sozusagen offensichtlich, warum denn im Moment, also ja, Sie haben es jetzt schon mal angedeutet, da geht es um Sicherheitsfaktoren, aber wie ist denn die aktuelle Lage? Warum ist diese Rechnung nicht aufgegangen, die man vor 2 Jahren gemacht hat, wo man gesagt hat, wir nutzen dann chinesische Komponenten, die sind günstiger? Das ist nicht so aufgegangen, weil die Regierung gesagt hat, nein, dürft ihr doch nicht, oder woran liegt das?
Ja, so kann man es im Endeffekt sagen. Also noch haben sie das nicht final gesagt, sondern es gibt dazu eine Expertise des Bundesverteidigungsministeriums. Und meines Wissens nach, haben auch andere betroffene Ministerien inzwischen ihre Expertisen dazu erstellt, aber nicht öffentlich gemacht. Und wir gehen davon aus, dass, diese nun, übereinandergelegt werden, ausgewertet werden und irgendwann in der nächsten Zeit seitens des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, das ist die genehmigende Behörde für die Offshore-Windenergie in Hamburg, das BSH, eine Veröffentlichung erfolgt, wie jetzt nur die Entscheidung lautet. Und ich denke mal, dass einige Developer diese Debatte vor 2, 2,5 Jahren, als die ihre Bewertungen gemacht haben, als sie ihre Entscheidungen getroffen haben, mit welchen mit welchen Werten sie reingehen wollen in die Auktion, dass sie diese Debatte so nicht vorhergesehen haben.
Heißt, wenn man die Komponenten nicht aus China bekommt, wo können sie herkommen und was ist da der Preisunterschied?
Ja, die etablierten Turbinenhersteller, wenn wir für den Moment bei Turbinen bleiben, sind ja Vestas und Siemens, Gamesa. Und der Preisunterschied beträgt halt, je nachdem, wen man fragt, so zwischen 15 und 30%.
Okay, das ist eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge. Das macht viel aus in so einem Business Case.
Schlussfolgere ich richtig, wenn ich sage, also Sie hatten gesagt, man muss darüber reden, man muss darüber nachdenken, wie man damit umgehen möchte. Ist das noch ein wirtschaftliches Konzept, zu sagen, wir hätten gerne wahnsinnig viel Offshore-Energie in Deutschland, wenn eben die Kosten durch die Lieferketten, durch, wir müssen die chinesischen Bauteile ersetzen, alles wird teurer, gleichzeitig sinken die Strompreise. Dann ist die Schlussfolgerung ja nicht falsch zu sagen, okay, die Offshore-Industrie, die steckt wirklich in einer großen Krise aktuell wieder.
Wir haben da tatsächlich ein großes Problem. Ich meine, klar, auf der einen Seite wäre es verlockend, auf günstigere Komponenten auszuweichen. Auf der anderen Seite begibt man sich damit in neue Abhängigkeiten und man verliert natürlich auch Arbeitsplätze in Deutschland und Europa und damit natürlich auch Akzeptanz der Bevölkerung. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass da ein noch viel tiefergehenderes Problem zugrunde liegt, was eigentlich alle Erneuerbaren trifft. Und zwar ist das das Problem, wie sich im Moment die Strompreise bilden. Und das betrifft Onshore genauso, es betrifft PV, sämtliche erneuerbaren Formen.
Also Sie meinen dieses Prinzip, dass immer das teuerste Kraftwerk, was gerade im Netz ist, entscheidet, wo der Preis liegt? Oder weil darüber wird ja auch diskutiert, ob das noch die beste Art und Weise ist, Strompreise zu bilden.
Genau, also das Merit-Order-Modell, das Sie gerade angesprochen haben, ist, das zieht ja allerdings an immer weniger Stunden im Jahr. Damit könnten die Erneuerbaren per se schon noch umgehen, weil sie sind günstiger in den Erzeugungskosten als Gas und Kohle inzwischen. Aber der Punkt ist halt, mit jeder Einheit erneuerbarer Leistung, die wir dem Netz hinzufügen, desto mehr Stunden mit niedrigen oder negativen Strompreisen haben wir im Jahr. Das heißt, wir steuern auf ein natürliches Ende zu des Zubaus, wenn an dieser Stelle nicht nachgesteuert wird. Auf diese Weise können wir die 80% Erneuerbaren im Netz so nicht erreichen.
Weil es immer noch nicht, also Sie sagen, wir erreichen sozusagen dieses natürliche Ende, an dem es ökonomisch sinnvoll ist, unter den aktuellen Bedingungen erreichen wir, bevor wir die Ausbauziele, die wir brauchen, um den Klimaschutz voranzutreiben, bevor wir die erreichen.
Ganz genau.
Das trifft sich nicht. Okay,
Genau.
und was wäre dann aus Ihrer Perspektive, weil an sich würde man ja sagen, umso besser, dass alles immer günstiger wird, das sind alles gute Entwicklungen, es klingt ein bisschen wie ein Luxusproblem. An welcher Stelle braucht es dann eine Änderung?
Was wir eigentlich brauchen, ist ein Vergütungsmodell für Erneuerbare, was auch ausgeschrieben sein kann, was wettbewerblich organisiert sein kann, was aber auf jeden Fall die Finanzierungskosten der Erneuerbaren deckt. Das ist ja in der Regel so, man geht zur Bank, man nimmt einen Kredit auf für so ein Projekt und wenigstens diese Kapitalkosten, die muss man ja zurückverdienen, sonst ist man pleite.
Das
So,
ist logisch,
und
ja.
daran hat nun niemanden Interesse. Und das heißt also, die müssen mindestens zurückverdient werden. Das heißt, langfristig brauchen wir ein Modell, was sich an den Kapitalkosten orientiert. Und das ist aus unserer Sicht ein zweiseitiges Vertragsmodell. Contract for Difference ist der Fachterminus dafür. Das wird sehr viel in England verwendet. Und da haben die Betreiber auch sehr viel Erfahrung mit, die im englischen Markt unterwegs sind. Und das funktioniert so, man hat einen Preis, einen fixen Preis, den die Betreiber für ihren Strom bekommen. Und wenn der Strompreis am Markt darunter liegt, Dann kriegen die Betreiber die Differenz vom Staat, damit sie auf jeden Fall auf ihren fixen Strompreis kommen. Wenn der Strompreis allerdings darüber liegt, und wir haben ja auch eine ganze Reihe Stunden im Jahr, wo der Strompreis dann nach oben ausschlägt, wenn der Strompreis drüber liegt, geben die Betreiber diese Differenz an den Staat zurück.
Das hatten wir doch schon mal so ähnlich mit der Solarindustrie, um die in Gang zu bekommen, eine Einspeisevergütung sozusagen.
Ja, das war eine sozusagen eine einseitige, ein einseitiger Mechanismus, wo man einfach mindestens das eine gewisse Summe gekriegt hat. Aber wenn der Strompreis am Markt höher war, musste man
Gab's
nichts
nichts
abgeben.
zurück, ja.
Musste man an den Staat nichts zurückgeben. Und in diesem Falle wäre das halt explizit anders. Man würde an den Staat zurückgeben. Das heißt, der Betreiber wäre auf seiner Seite abgesichert, gehedged ist ja da der Fachterminus, der Staat aber genauso.
Das wäre ausnahmsweise dieser Fall, wo nicht nur die Gewinne privatisiert werden, sondern auch
Ja,
die Gewinne,
umgekehrt. Nicht nur die Verluste, sondern auch
genau,
die Gewinne.
nicht nur die Verluste
Ganz
werden
genau.
vergemeinschaftet, sondern auch die Gewinne. Okay. Und das führt man ein direkt bei diesen Ausschreibungen, bei den Auktionen oder wann wird das entschieden?
Es wäre schön, wenn das in Deutschland mal entschieden werden würde. Im Moment ist diese Diskussion aber noch nicht wirklich geführt. Bis zur Veröffentlichung der Ausschreibungsergebnisse jetzt im Juni hat das Bundeswirtschaftsministerium auch weiter fest an seinem Ausschreibungsmodell festgehalten.
Aber in anderen Ländern, wo passiert das? Da, während der Ausschreibung wird das bereits festgelegt.
Das wird vor der Ausschreibung
Okay.
dann schon festgelegt. Die Betreiber müssen ja wissen, auf welche wirtschaftlichen Grundlage sie bieten.
Und glauben Sie, wenn sich daran nichts ändert, also es gibt ja ganz klare Ausbauziele, 30 Gigawatt bis 2030, 40 bis 2035, 70 bis 2045, also 70 Gigawatt bis 2045 Offshore-Windenergie, glauben Sie, die sind ansonsten überhaupt erreichbar, weil wenn sich das so weiterentwickelt bei den Auktionen, dann bietet ja demnächst niemand mehr, oder?
Ich glaube nicht, dass die so erreichbar sind. Und wenn noch einer bietet, weil er weiß, ich bin eh der Einzige, ich kann mir jetzt ein paar Flächen wirklich für einen schmalen Euro sichern, da wird es immer den einen oder anderen geben, der sagt, ich sichere mir die Flächen, im Zweifel ist das für mich eine Flexibilität, eine Option. Ich kann dann bauen, ich kann es aber auch lassen. Und das ist ein weiteres Problem im deutschen Ausschreibungsdesign. Die Betreiber, die sind zu dem Zeitpunkt dann noch nicht verpflichtet zu bauen, sondern die haben bis zu 4 Jahre Zeit, um davon zurückzutreten.
Das ist ja auch schon passiert in anderen Ländern, dass Flächen
Ja.
verkauft wurden und dann im Endeffekt nie Wind dort installiert wurde.
Diese Fläche, die jetzt im Juni versteigert wurde, da entscheidet sich dann 2029, ob, ich glaube, Total hat die Versteigerung gewonnen, Total Energies. Total hat jetzt noch 4 Jahre Zeit zu sagen, wir bauen da wirklich oder wir bauen eben nicht.
Genau.
Wahnsinn.
Dann ist es wirklich schwierig mit den Ausbauzielen und da irgendeine Planbarkeit reinzubekommen. Jetzt ist die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ja relativ neu. Für Klimaziele interessiert sie sich nicht so sehr. Mit welchen Argumenten glauben Sie, können Sie sie überzeugen? Also sie hat dazu nur zur Einordnung, sie hat jetzt nochmal auf dem Tag der deutschen Industrie relativ deutlich gesagt, dass diese Klimaziele für sie keine Priorität haben.
Ja, was bedauerlich ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, sie ist ja eine Energiepolitikerin. Sie kennt den Markt. Insofern wird sie den Wert einer Option verstehen, mit der man mit variablen Kosten, die fast null sind, weil der Wind kostet nichts, große Strommengen erzeugen kann. Nicht nur sehr viele kleine, sondern wirklich große Strommengen, müsste energiepolitisch ein Argument sein, was gerade sehr stark auch auf diese ganze Resilienzdebatte einzahlt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Offshore-Windenergie schafft sehr viele Arbeitsplätze. Und das nicht nur in Norddeutschland, sondern die Wertschöpfungskarte ist eigentlich über ganz Deutschland verteilt.
Wobei das ja auch zuletzt nur ganz kurz zurückgegangen ist. Ich hatte was gelesen, es waren mal 30.000, jetzt sind es noch etwa 20.000 Arbeitsplätze oder haben Sie eine Zahl?
Das ist immer noch eine Spätfolge des Fadenrisses, des Altmaierschen Fadenrisses. die
Altmaier'sche Fahrtenrisse. Ich glaube, den müssen wir einmal kurz erklären. Peter Altmaier war mal Wirtschaftsminister und hat dann aber entschieden, dass es diese Einspeisevergütung, diese einseitige, nicht mehr geben soll. Das meinen Sie, nehme ich an.
Ja, und er hat die Ausbauziele auch drastisch reduziert. Und dadurch, dass wir in der Offshore-Windenergie so lange Entwicklungszyklen haben, hat man auch einen sehr, sehr, sehr langen Bremsweg. Und dieser Bremsweg, den haben wir tatsächlich im Personalbereich immer noch. Das wird jetzt sich in den nächsten Jahren wieder aufbauen, vor allen Dingen auch, wenn mehr und mehr Projekte in den Betrieb gehen. Der Betrieb ist ja durchaus auch personalstark. Es müssen ja jedes Jahr Jahreswartungen durchgeführt werden und gewisse Reparaturen. Und das macht man halt mit Technikern, in sehr geringem Ausmaß auch mit Technikerinnen. Aber
Gut, dass Sie es noch mal
es
dazu
gibt sie,
sagen.
aber es gibt sie, aber es sind wenige. So, aber auf jeden Fall haben wir dort sehr viel Personal und es schafft einfach sehr viele sehr gut bezahlte Arbeitsplätze.
Man muss vielleicht auch sagen, also wir hatten vor 2 Jahren das letzte Mal gesprochen, da hatten Sie uns gesagt, dass Hafenflächen und Schiffe die große Gefahr für den deutschen Offshore-Ausbau sind. Ich weiß jetzt ehrlicherweise mit ein bisschen Galgenhumor nicht, ob das dann überhaupt noch ein Problem ist, wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue. Aber man wird ja wahrscheinlich nicht in Hafenflächen und Schiffe investieren, wenn sich der Betrieb oder der Bau von Offshore-Windparks nicht mehr lohnt. Und woran ich mich aber auch erinnern kann, ist, wir hatten damals darüber gesprochen, das waren die großen Probleme bei Siemens Gamesa, glaube ich, die Kinderkrankheiten. Und die hat man jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen rausgearbeitet, jetzt läuft es wieder, alle fahren hoch, die ganzen Turbinenbauer, die haben wieder ein laufendes Geschäft. Das wäre jetzt natürlich Wahnsinn, wenn man jetzt die Ziele beim Offshore-Ausbau aus welchen Gründen auch immer wieder zurückschraubt, aus wirtschaftspolitischer Sicht.
Das wäre tatsächlich Wahnsinn, weil es gab ja auch gerade dazu eine Studie der Agora. Energiewende, Denkfabrik in Berlin zu energiepolitischen Themen, die herausgearbeitet hat, dass die Erneuerbaren im Endeffekt ein hervorragendes Wirtschaftsförderungsprogramm sind, dass sozusagen jeder Euro, der da rein investiert wird, 1,6 oder 1,8 Euro an Wirtschaftswachstum sozusagen schafft. Und insofern gäbe es eigentlich kaum ein besseres Wirtschaftsförderungsprogramm als die Erneuerbaren.
Und muss man dann trotzdem, um den Aufbau oder auch bei den Auktionen das Interesse wieder zu steigern, nochmal gezielt über Förderungsmaßnahmen, Subventionen sprechen? Oder reicht das, wenn man diese, ich glaube, der deutsche Name sind diese Differenzverträge. Wenn man die hat, ist das Problem gelöst für die potenziellen Betreiber? Oder muss man dann sagen, okay, wenn ihr in Europa diese Bauteile kauft statt in China, dann geben wir euch irgendwie, zahlen wir euch da auch die Differenz?
Also erstmal wäre jede Form von zweiseitigem Differenzvertrag bereits ein Riesenschritt nach vorne und ich glaube, das würde auch für viele Entwickler und Betreiber das Problem schon weitgehend lösen. Es gibt auf europäischer Ebene außerdem eine ganze Reihe an Initiativen, die aktuell darauf abzielen, den chinesischen Wettbewerb im Windbereich einzudämmen oder fairer zu gestalten. So, es ist ja einfach unfair, weil die chinesischen Komponentenhersteller ja sehr weitgehend subventioniert werden, sehr, sehr günstiges Kapital bekommen und und deswegen ganz andere Konditionen anbieten können als unsere etablierten Hersteller.
Das ist wichtig, nochmal dazu zu sagen, wir hatten es am Anfang so ein bisschen gar nicht mehr erklärt, warum die Chinesen eigentlich so viel günstiger sind als europäische Produktion, deutsche Produktion. Und das liegt vor allem an den Subventionen und an dem Zugang zu Kapital, sagen Sie.
Ganz genau, ganz genau. Die können Konditionen anbieten, die reichen halt von erstmal deutlich niedrigeren Einstandspreisen bis zu dem Punkt, dass man erst 3 oder 4 Jahre nach Baubeginn überhaupt bezahlen muss. Und das ist, muss man sagen, das ist einfach krass. Normalerweise ist alles, was im Stahlbaubereich passiert, da können die Hersteller gar nicht so weit in Vorleistung gehen. Die müssen ihr Material ja auch einkaufen, die müssen den Stahl einkaufen. Und normalerweise hat man dann Zahlungsmeilensteine, sozusagen ab dem ersten Steel Cut. Hat man dann regelmäßig Zahlungsmeilensteine. Und normalerweise ist dann eigentlich zur Inbetriebnahme auch mehr oder weniger fast alles bezahlt.
Das zeigt ja im Grunde nur nochmal, wie sehr China und die Chinesen darauf setzen und wirklich in diesem Bereich Vorreiter sein wollen und überall reinbuttern. Wir haben es bei.
Oder was passiert, wenn man eine kluge Politik macht und durchhält?
Ja, genau. Also ich meine, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen bei Elektroautos und wir können uns natürlich jetzt auch von China unsere Energiewende subventionieren lassen, sozusagen im übertragenen Sinne. Dann haben wir aber dieses Sicherheitsproblem und die Abhängigkeiten. Meine Frage zielt aber eigentlich darauf ab, technisch und was die Kapazitäten, Produktionskapazitäten angeht, hätten wir die Möglichkeiten, das in Deutschland zu machen oder in Europa selbst zu machen?
Davon würde ich definitiv ausgehen. Also der chinesische Hersteller hat bisher in Europa auch noch keine Fertigung. Und dass sie das in China alles herstellen und dann einmal um den halben Globus schippern, gut, das macht man im Fundamentebereich, macht man das teilweise leider so, was klimapolitisch auch ziemlicher Unsinn ist, ehrlich gesagt. Aber bei den Turbinen, die Fertigung, die wird sehr engmaschig überwacht seitens der Käufer, also der Entwickler, der Betreiber. Und die Fertigung, das wird auch sicherlich eine Auflage der EU sein, dass wenn hier chinesische Turbinen zum Einsatz kommen, dass die Fertigung dann hier sein muss.
Sehr gut.
Und
Das
die
ist
gibt
ja.
es halt, wie gesagt, noch nicht. Und die haben auch noch keine Flächen. Und da wären Siemens und Vestas dann hätten sicherlich einen Vorsprung, ja.
Das heißt aber, wenn diese Entscheidung politisch getroffen würde, dann könnte man sich in Deutschland ranmachen und das eben selber so gestalten. Und da würden ja auch nochmal Arbeitsplätze entstehen und dem Ganzen.
Definitiv, definitiv. Was wir dafür dringend brauchen, sind die richtigen Finanzierungsinstrumente. Und da haben wir im Moment noch so eine Leerstelle. Wir hätten ja mit der KfW eigentlich prinzipiell die richtige Institution, um passende Kreditprogramme gerade für die Lieferkette aufzulegen. Ich weiß, da arbeitet man inzwischen auch dran, aber das kommt natürlich alles ein bisschen spät.
Nehmen Sie mich vielleicht noch einmal ganz kurz mit oder uns auch. Ich habe bei der Recherche gesehen, die Probleme in Deutschland sind natürlich die, die uns am nächsten liegen, aber auch in Dänemark. Das wurde so schön Windkraftflop genannt. In Dänemark gab es letztes Jahr, glaube ich, am Ende des Jahres eine Auktion, da gab es gar kein Gebot und auch in den USA, in Großbritannien, in Estland und Litauen, da wurden Auktionen, glaube ich, aus mangelndem Interesse zurückgezogen. Sind das dieselben Probleme in den anderen Ländern oder sind das andere Probleme?
Die sind immer ein bisschen anders gelagert, aber die zugrunde liegenden Problematiken, höhere Kosten bei gleichzeitig verschlechterter Erlössituation, sind im Endeffekt überall vergleichbar, wenn auch vielleicht mit unterschiedlichen Ausprägungen. Aber gerade in Dänemark war meines Wissens nach vor allen Dingen auch das Thema verpflichtender Staatseinstieg
Okay.
noch mit da drin. Das hat dort sicherlich bei dem einen oder anderen auch dazu geführt, dass er sich bei der Auktion zurückgehalten hat. Jetzt bei unserer Auktion in Deutschland kam zusätzlich zu den genannten Faktoren übrigens noch ein verpflichtendes Overplanting dazu, also ein Überbauen der Netzanschlusskapazität. Das bedeutet, dass man mehr Turbinen bauen muss, als man maximal Strom abführen kann.
Und warum wird das gemacht oder warum wird das geplant? Was ist der Hintergedanke?
Also erstmal ist ein gewisses Maß an diesem Overplanting per se sinnvoll, weil man hat das ganz selten, dass alle Turbinen tatsächlich perfekt laufen, gleichzeitig am Netz sind und dann auch noch der Wind perfekt weht und man dann nicht abgeregelt wird vom Netzbetreiber. Das ist ja auch nochmal der Punkt. Wenn man wirklich in voller Kraft produziert, dann ist das meistens auch die Zeit, wo der Strom nichts mehr wert ist, weil alle dann so viel produzieren und Wind an Land auch. So, insofern ist das ökonomisch gar nicht mal so ein Verlust. Und gleichzeitig sind es halt relativ seltene Gelegenheiten. Ich habe ja selber mal einen Offshore-Windpark geleitet, 4 Jahre lang, und ich hatte diesen Fall in 4 Jahren, glaube ich, mal einmal, so, um das zu verdeutlichen.
Frau Würz, wir führen dieses ganze Gespräch ja auch so ein bisschen auf der Grundlage, dass es Offshore-Windenergie nach wie vor dringend braucht. Sie selbst haben aber ziemlich zu Beginn gesagt, der Solarboom führt dazu, dass die Preise massiv sinken. Darf man auch die Frage stellen, ob die Ausbauziele noch aktuell sind, ob wir diese Mengen an Offshore-Windenergie wirklich noch brauchen, wenn wir sehen, was es für eine Entwicklung gibt eben bei der Solarenergie?
Die Frage darf man stellen, aber ich würde sie wie folgt beantworten. Wir werden sie auf jeden Fall brauchen, weil die Erzeugungsprofile von Solar ja ganz andere sind als Offshore-Windenergie. Und die greifen eigentlich ziemlich gut ineinander, wenn man die mal übereinander legt, irgendwie das Jahreserzeugungsprofil von Offshore versus Solar. Das ergänzt sich sehr gut. Also zu den Zeiten, wo die Solarenergie viel produziert, produziert Offshore in der Regel weniger. Das ist in der Regel in den Sommermonaten der Fall. Deswegen taktet man dann auch die Wartungskampagnen im Offshore-Bereich ein. Und in Winterzeiten, wo wir wenig Sonne haben, laufen in der Regel die Offshore-Anlagen.
Ist auch definitiv angenehmer, glaube ich, so eine Windanlage im Sommer zu warten. Kann sonst ziemlich kalt werden da draußen auf hoher See. Aber das heißt, Sie sehen da auch keinerlei Rückgang. Also einfach, weil dieser Solarboom ja doch so groß ist, wie, glaube ich, wenige Menschen haben damit gerechnet, wie viel Energie tatsächlich, und das ist ja noch nicht zu Ende. Das geht ja immer weiter. Sie sehen aber keinerlei Bedarf, das irgendwie anzupassen oder zu sagen, ja, natürlich, wir brauchen weiter Windenergie, weil es sich ergänzt, aber vielleicht in geringerem Ausmaß.
Das sehe ich tatsächlich so nicht. Ich sehe, dass wir den Windausbau allerdings auch stärker darauf fokussieren müssen, wie viel Volllaststunden wir erreichen können mit der Offshore-Windenergie. Und gerade wenn wir uns die 70 Gigawatt, sozusagen die finale Ausbaustufe, anschauen, muss man sagen, da verschatten sich dann die Anlagen sehr stark gegenseitig. Das ist der sogenannte
Die
Verschattungseffekt.
stehen
Die
sich so ein bisschen im
kannibalisieren
Weg.
sich gegenseitig, ja. Und das bedeutet, die produzieren weniger Strom im Jahr, weniger Volllaststunden. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir im Vergleich zu unserem Bruttostrombedarf zu wenig Meeresfläche haben. Die deutsche Nord- und Ostsee ist ziemlich begrenzt. Und da hat Dänemark zum Beispiel einen Vorteil. Die haben mehr oder weniger das umgekehrte Verhältnis aus Meeresfläche zu Bruttostrombedarf. Und deswegen können die es sich auch erlauben, ihre Anlagen weiter auseinanderzustellen, damit dieser Verschattungseffekt weniger wird. Also je weiter die Distanz ist zwischen den einzelnen Turbinen, desto weniger Verschattungseffekt hat man. Und um die 70 Gigawatt in die deutsche Nordsee zu pressen, ist ja im Wesentlichen die Nordsee, muss man die Anlagen schon sehr eng stellen. Auch das hat natürlich einen Einfluss im Endeffekt auf die auf das Interesse, auf das Bieterinteresse.
Also es wird ja wahrscheinlich sowieso passieren, aber warum wird dann nicht gesagt, unter guten Nachbarn, lass uns doch einen für Deutschland bestimmten Windpark in der dänischen Nordsee bauen, wenn da so viel Platz ist?
Das erfordert diplomatische Gespräche und wir haben das schon gefordert, wir als Stiftung. Andere haben das auch gefordert oder vorgeschlagen, dass dieser Weg gegangen wird, aber dazu habe ich bisher zumindest noch nichts gehört, dass das schon läuft.
Okay. Diplomatische Beziehung zwischen Deutschland und Dänemark, ein Stresstest.
Frau Würz, wir haben jetzt schon so ein paar, Sie haben schon ein paar konstruktive Vorschläge sozusagen gemacht. Wir brauchen diese Differenzverträge, das wäre so ein ganz großer Schritt. Darüber haben wir jetzt nicht so intensiv gesprochen, aber die Hafenkapazitäten sozusagen, um das überhaupt dann auch alles installieren zu können, die Kapazitäten in Deutschland aufzubauen, eine gewisse Sicherheit und. Die Frage ist, was ist Ihre Prognose? Sehen Sie, also wir haben vor 2 Jahren schon mal gesprochen, seitdem würde ich sagen, hat sich's eher negativ entwickelt. Wie fühlen sich Ihre Gespräche an? Was ist Ihre Prognose? Wann kommt man da wieder auf den grünen Zweig?
Also ich glaube schon, dass man bei der Bundesnetzagentur, die die Auktion geleitet hat, bei der die stattgefunden hat, wahrgenommen hat, dass das Interesse deutlich nachgelassen hat. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, die 2023 sehr erfreut war über die Vielzahl der Bieter, die teilgenommen hatten. Und das große Interesse der Bieter. So, und das haben wir nun definitiv nicht mehr. Und die Erlöse sind halt, wie gesagt, auch um 90% gesunken. Insofern, ich denke schon, dass man das bei der BNetzA laut und deutlich gehört hat. Die BNetzA hat übrigens auch keine Pressemitteilung rausgegeben nach Abschluss des Verfahrens. Das hat sie vor 2 Jahren noch gemacht.
Das heißt, Sie glauben, das wird schon gut gehen?
Ich glaube an daran, dass auch das neue politische Personal in Berlin, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, um sich einzuarbeiten in die Thematiken. Aber wir sind ja auch dabei, um da zu unterstützen an der Stelle. Und ich glaube daran, dass wir im konstruktiven Dialog tatsächlich dazu beitragen können, dass dort aus den Lektionen gelernt wird und dass man dort zu einer besseren Lösung kommt als die, die wir aktuell haben. Und der Blick zu unseren europäischen Nachbarstaaten, der zeigt ja, wie notwendig das ist. Die haben diesen Weg nämlich schon eingeschlagen.
Das wäre uns, glaube ich, zu wünschen, weil es ist ja tatsächlich schon so ein bisschen so ein deutsches Vorzeigeprojekt, die Windkraft. Also ich freue mich immer, wenn ich Windparks sehe in der Ostsee und in der Nordsee.
Es geht, glaube ich, nicht allen so. Also den gesellschaftlichen
Da
Teil
ist
haben wir
kein
heute gar
Garten.
nicht besprochen, aber das war ein sehr interessanter Einblick. Vielen Dank, Frau Würz.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn Sie möchten, können wir auch noch über die gesellschaftlichen Themen sprechen. Naturverträglicher Ausbau zum Beispiel.
Das machen wir
Absolut.
beim nächsten
Das
Mal
machen
dann.
wir in der nächsten Folge. Da gibt es auch spannende Entwicklungen. Habe ich auch schon mal drüber gelesen, wie man das hinbekommt, ohne Tiere und Ökosysteme komplett zu verstören, sozusagen. Es gibt Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und spätestens in 2 Jahren sprechen wir uns nochmal. Vielleicht kriegen wir die Taktung etwas kürzer hin.
Ich würde mich freuen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.